die Presse.
Am heutigen Donnerstag beginnt etwas Neues in der Stadt. Es eröffnet in einer ehemaligen Autogarage im 8. Wiener Gemeindebezirk eine neue Kunstmesse, ihre Pforten. Und zwar die Astoria Art Show. Was nach einem skurrilen Zufallsprojekt klingt, ist tatsächlich das Ergebnis eines historischen Schulterschlusses, wenn man so will. 35 Wiener Galerien, eine Szene, die eigentlich eher für ihre Konkurrenz untereinander bekannt ist, haben sich zusammengetan. Stadt Wien und Bund fördern das neue Projekt bereits. Ab 2027 soll daraus eine fixe, international relevante Messe werden. Mein heutiger Gast hat damit viel zu tun. Er hat die Initiative maßgeblich mit vorangetrieben. Es ist Markus Peichl, der gebürtige Wiener, der seit Jahrzehnten in Berlin zu Hause ist, war einst Selbstjournalist und Gründer der Kultzeitschrift Tempo, ist heute Politikberater und Galerist mit der Galerie Krone, die sowohl Standorte in Berlin wie in Wien hat. Sein Vater, der Architekt Gustav Peichl, war unter dem Pseudonym Hieronymus jahrzehntelang einer der scharfsinnigsten Karikaturisten unseres Landes und er hat auch die Presse sehr geprägt. Wir sprechen heute aber nicht nur über die Kunst und warum es derzeit eher harte Zeiten für die Kunstszene sind, sondern auch über Politik. Markus Peichl verfolgt das politische Geschehen in Deutschland schon von Berufswegen ganz genau und auch die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vom vergangenen Wochenende. Ja, das ist, was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Ich bin Anna Wallner und jetzt geht's los. Bei mir ist heute Markus Peichl, Galerist und einer der, oder eigentlich der Initiator der neuen Astoria Art Show.
Nein, ich bin nicht der Initiator, ich bin wirklich nur einer der Initiatoren und Initiatorinnen.
Einer der Initiatoren der Astoria Art Show, die jetzt in Wien startet an diesem Wochenende. Und ich freue mich, dass er da ist.
Ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
Vielleicht gleich einmal zum Start so etwas Neues auf die Beine zu stellen und dann ist sozusagen der Tag gekommen. Am Donnerstag geht's los bis Sonntag. Es war ja eine relativ, wie soll ich sagen, glaube ich, kurzfristige Entwicklung, dass sich dann noch im Juli eine Förderzusage vom Bund und Stadt Wien eingefunden hat, sage ich jetzt einmal. Wie fühlt sich das jetzt an, diese Preview der Astoria Art Show zu starten?
Also im Moment sind wir noch wirklich am Rotieren, was übrigens ganz gut zu dem Gebäude passt, in dem wir sind, weil das ist ja ein Rundbau, der so ein bisschen ausschaut wie das Guggenheim Museum, nur nach innen gestülpt. Also es ist eine Rundung, mit der man da in dieser Astoria Garage hochfahren kann mit den Autos. Und ja, wir sind am Rotieren und versuchen alles hinzukriegen, dass es am Donnerstag dann auch wirklich losgehen kann, dass es auch gut losgehen kann. Es wird sicher nicht alles klappen. Aber allein, dass es überhaupt klappt, ist schon ein wahnsinnig wichtiges Zeichen für den Kunststandort Wien, für die Kunst an sich und hoffentlich begeistert es auch einige Besucherinnen und Besucher.
Fangen wir vielleicht, bevor wir in die Details gehen, bleiben wir bei diesem Ort, bei der Location, die jetzt schon erwähnt wurde. Das ist eben die Astoria Garage oder die ehemalige Garage, kann man sagen, weil sie ist ja nicht mal als Garage genutzt, oder?
So, naja, also im Tiefgeschoss, also im Kellergeschoss und im ersten Geschoss ist es noch eine Garage.
Aber die oberen?
Erstes, zweites, drittes Geschoss und das Dachgeschoss, das vierte eben nicht. Da sind wir mit der Astoria Art Show drin.
Diese Garage steht im 8. Bezirk in Wien. Und wie seid ihr auf diese Location gekommen?
Also mir haben immer wieder Leute erzählt davon. Es ist, wie gesagt, wirklich ein ganz unglaubliches Gebäude. Ich hatte keine Ahnung, dass es so etwas in Wien gibt. Übrigens hatten auch viele andere keine Ahnung davon, dass es das gibt. Es ist wirklich so ein Hidden Gem, so ein wirklich geheimer Ort. Es ist ein Architekturjuwel, würde ich wirklich sagen. 1911 als Garage, damals als eigentlich als Autowerkstatt begründet. Davor waren es die Stallungen des daneben liegenden Palais Auersberg. Und 1923 wurde es dann zu einer Hochparkgarage umgebaut. Es war die erste Hochparkgarage Europas im Stil der neuen Sachlichkeit. In den 30er Jahren dann nochmal erweitert und in den jetzigen Zustand versetzt. Und im Prinzip ist es so, dass das Gebäude eigentlich seit damals, seit den 30er Jahren, fast unverändert geblieben ist. Also natürlich sind ein paar kleinere Modernisierungen, die notwendig waren, aus technischen Gründen gemacht worden. Aber ansonsten ist das Gebäude wirklich erhalten, so wie es in den 30er Jahren dann nach der Erweiterung gebaut wurde. Und bis vor anderthalb Jahren war es komplett als Garage benutzt. Es hat zwei alten Damen gehört. Die eine war 92, glaube ich, die andere 94. Die hatten dann gesagt, sie wollen gerne noch was von ihrem Leben haben und haben es deswegen verkauft. Und das hat ein neuer Eigentümer erworben. Ja, und wir haben davon gehört, das gibt's. Wir sind dann dorthin, Maximilian Thomann, mein Kollege von der Galerie Thomann, Isabella Steinig von der Galerie Steinig, weil wir auf der Suche waren nach einer Location für die Astoria Art Show. Und als wir da reingegangen sind, haben wir eigentlich sofort gewusst, da muss es stattfinden.
Aber jetzt frage ich gleich nach. Ich hatte in der Berichterstattung darüber, meine Kollegin Almut Spiegel hat ja auch ausführlich geschrieben darüber in der Presse, den Eindruck, das ist jetzt für die Preview-Show in diesem Jahr die Location, aber es ist nicht klar, ob sie das für immer, also auch jetzt dann in den Folgejahren sein wird, genauso wie mit dem Namen. Wie ist denn das? Also wie wird die, wenn es eine Fortsetzung, was ja ihr auf jeden Fall plant, 2027 gibt, wie soll dann die Art Show heißen und wird sie weiter in der Astoria Garage stattfinden?
Also wie ein großer deutscher Fußballtrainer mal sagte, schauen wir mal. Ja. Es ist in der Tat so, dass wir hauptsächlich an das Projekt, an unseren Verein VfV Vienna Art United rangegangen sind, um für 2027 eine große neue Wiener internationale Kunstmesse ins Leben zu rufen. Uns war aber klar, dass wir schon 26 irgendwie ein Zeichen setzen müssen. Und da kam dann eben die Idee auf, eine sogenannte, so eine Art Preview Edition, also so ein Auftakt eben zu veranstalten. Und da haben wir dann, wie das sind 35 Wiener Galerien, die diesen Verein gegründet haben, diesen Verein bilden. Und da haben wir dann beschlossen, okay, wir machen das, wir packen das an. Wie Sie schon gesagt haben, im Juli ist überhaupt erst die Entscheidung gefallen, dass wir das jetzt im September, in diesem September machen. Und ja, in der Tat, es ist so, dass diese Ausgabe, die jetzt 10. September am Donnerstag stattfindet, dass das quasi so eine Duftnote sein soll, dass das so ein Statement sein soll, dass das Lust machen soll auf das, was im nächsten Jahr dann passiert. Allerdings ist die Dynamik groß, wenn man so etwas anpackt. Ursprünglich dachten wir, wir werden so 30, 40 Galerien sein. Jetzt sind es 85. Wir dachten, dass wir maximal so um die 100 Kunstwerke zeigen werden. Jetzt haben wir über 400. Also in dieser Dynamik ist wirklich jetzt auch für die nächsten Jahre vielleicht viel drin. Wir müssen sehen, wie sich das entwickelt. Wir haben das große Glück, dass wir mit dieser Astoria Art Show, dass wir in dieser Astoria Garage jetzt einfach was ausprobieren können, dass wir uns erproben können. Und wenn das gut läuft, schließen wir nichts aus. Wir wissen nicht genau, was ist. Wir wissen, jetzt müssen wir diese Messe hinkriegen. Danach werden wir uns dann hinsetzen und das alles evaluieren und dann für 27 ein gutes neues Format entwickeln. Auf Basis der Erfahrungen, die wir jetzt hier im September machen, aber natürlich auch mit einer Analyse, ob und inwieweit es neue Ideen für ein neues Messeformat braucht.
Was natürlich für das Jahr 2026 und die Preview in dieser kurzen Zeit gesprochen hat, war, dass heuer keine der anderen Wiener Kunstmessen stattfindet. Und Sie haben das, glaube ich, so eine Art Krankheitsgewinn auch genannt, dass das heuer besonders, dass es da eine Lücke gibt, die man schließen kann. Ist das richtig?
Ja, also das war der Auslöser. Ja, das war der Grund, weswegen sich die 35 Wiener Galerien zusammengeschlossen haben. Übrigens auf Initiative vor allem von Maximilian Thomann und Thomas Grenzinger, meinen beiden Kollegen im Vorstand. Ja, es war halt so, dass innerhalb von 2 Monaten die 2 wichtigsten Wiener Kunstmessen
aus verschiedenen Gründen
einfach weggefallen sind für 26. Die eine für immer, nämlich die Wiener Contemporary. Die andere hat gesagt, sie pausiert, was besonders sympathisch war, wenn man 2 Monate vor einer Messe sagt, wir fallen übrigens jetzt aus. Ja.
Das ist die Spark Art Fair.
Ja, also können Sie sich ja vorstellen, was das für die Galeristen bedeutet. Ich meine, die haben natürlich schon geplant. Die haben ihre Künstlerinnen und Künstler eben verständigt. Die haben schon produziert, die haben das alles vorgesehen und dann wird einem 2 Monate vorher gesagt, übrigens, 1. April findet doch nicht statt. Ja. Also das war natürlich ein Schock. Und das war dann so, dass die Wiener Galerien eben gesagt haben, okay, dann packen wir es eben selber an. Dann machen wir das jetzt alleine. Und da wurde dann dieser Verein gegründet, eben VfV Vienna Art United.
Klingt ein bisschen übrigens auch wie ein Fußballverein, wenn Sie vorher einen Fußballtrainer zitiert
so?
Haben, finde ich, so VAU. Aber nur kurz zum Mitschreiben, dieser Verein hat jetzt so 35 Mitglieder, also
35 Wiener Galerien.
Aber ausstellen können natürlich auch andere, deswegen 85.
Wir haben dann, also ursprünglich, wie gesagt, dachten wir, das wird so eine Sache sein, wo wir unter uns bleiben werden. Dann haben wir aber ganz viele Anrufe bekommen, zuerst aus den Bundesländern, dann aus Deutschland, dann aus Italien, dann aus Norwegen. Und es sind jetzt eben Galerien aus ganz Europa dabei, über 20 Länder. Es ist unglaublich, was sich da getan hat. Wir können es teilweise manchmal selber gar nicht noch fassen. Und dann schauen wir mal, was draus wird.
Wichtig ist ja vielleicht dazu zu sagen, aus der Sicht des Besuchers und der Besucherin ist so eine Vienna Art Show, egal wie sie jetzt heißt, auch gerade Anfang September immer so ein bisschen auch ein Happening. Der Wiener geht gerne dann so dorthin flanieren und so weiter. Aus der Sicht der Galerien, Sie haben es gerade selbst angedeutet, ist es natürlich einfach auch ein Geschäft und die Frage, wo kann ich meine Werke, die ich habe, ausstellen. Wie wichtig ist denn in diesen Zeiten so ein Happening auch für die Galerieszene im Land? Oder überhaupt für Europa, wenn es jetzt auch darum geht, dass nicht nur Wiener Galerien hier ausstellen können?
Also es geht uns einfach wirklich darum, den Kunststandort Wien zu stärken. Das, was in den letzten Jahren auf dem Kunstmessesektor in Wien passiert ist, war alles andere als produktiv. Es war suboptimal, um es höflich auszudrücken. Vor ungefähr 8 oder 9 Jahren war Wien schon durch die Wiener Contemporary und Curated By und dann die gleichzeitig stattfindende Off-Messe Parallel, war Wien schon so auf dem internationalen Kunstkalender eine Destination. Also das war schon etwas, wo man hingefahren ist. Und durch die Aufsplitterung der Kunstmesseszene, durch die Animositäten, die Verwerfungen, die es da auch gab, will das gar nicht alles, weil es alles Vergangenheit.
Ja, ganz kurz, Stichworte, Reed-Messe, russische Investoren und.
Ja, ich will ist alles Vergangenheit.
Wie eine Serie, man könnte eine Serie draus machen für Netflix.
Ja, ist alles Vergangenheit. Wir fangen jetzt neu an, weil wie gesagt, dann über die Zeit war das nicht nur eine Korrosion des Kunststandorts Wien auf dem Messesektor, sondern es war dann wirklich eigentlich so eine, kann man schon sagen, also ein ziemlicher Zusammenbruch am Ende. Das ist ja interessanterweise gegenläufig gegen den sonstigen Trend auf dem Kunststandort Wien.
Aha, wie ist der
also
sonst?
Die Messeszene wurde immer katastrophaler. Gleichzeitig hat sich aber Wien als Kunststandort sehr, sehr gut, sehr, sehr positiv, sehr, sehr kräftig entwickelt. Es sind viele junge Galerien hier entstanden, es sind ausländische Galerien nach Wien gekommen. Die Institutionsszene ist besser denn je, also Museen. Die Ausbildungsstätten sind unglaublich beliebt, haben einen unglaublichen Zuspruch international. Also Wien ist als Kunststandort im eigentlichen Sinn wirklich sehr, sehr, sehr gestärkt worden in den letzten 5, 6 Jahren. Auf dem Kunstmessesektor genau gegenläufig. Was auf den ersten Blick absurd klingt, was aber manchmal schon auch eben einfach auch erfahrungsgemäß stattfindet. Weil in dem Augenblick, wo so eine Dynamik entsteht, aus der Kunst allein heraus, kommen auch manchmal dann eben Spekulanten, die sich draufsetzen wollen und die glauben, sie können damit viel verdienen und irgendwas machen. Wir haben so eine ähnliche Situation in Berlin, wo ich ja meine Galerie, mein Hauptsitz meiner Galerie ist, haben wir das ja in den Ende der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre genauso erlebt und genauso gehabt. Und dieser Zusammenbruch der Kunstmesse-Szene in Wien hat natürlich eben den Galerien große Probleme gemacht. Und Wien ist immer unattraktiver geworden für ausländische Besucher. Und deswegen ist unser Hauptziel, für Wien nicht nur eine Messe zu schaffen, eine neue, starke, kräftige, internationale Messe, die attraktiv ist, sondern für uns geht es um eine Woche. Eine Woche im September, wo Wien einfach mit vereinten Kräften zeigt, was es im Kunstbereich alles kann. Da ist ganz wichtig, um das nur kurz zu sagen, Curated By, dieses Galerienfestival, das weltweit einzigartig ist, wo internationale Kuratorinnen und Kuratoren in 25 Galerien 25 verschiedene Ausstellungen zu einem Thema kuratieren. Da ist ganz wichtig die Parallel, die als eben Hybridmesse, so eine Mischung aus Social Hub und Kunstevent in Otto-Wagner-Areal stattfindet und auf einem niedrigschwelligen Niveau eben sehr gut performt. Und da braucht's aber zusätzlich und als Hauptanker dann so einen Leuchtturmmesse, die es mal gab früher mit der Vienna Contemporary und die eben weggestorben ist. Und wir wollen, das ist unser erklärtes Ziel, versuchen in den nächsten 4, 5 Jahren eben so eine Leuchtturmmesse aufzustellen. Und nur im Konzert mit den anderen, und da kommen dann auch noch die Institutionen dazu, die eingebunden werden, die Museen, sogar die Theater, da gehören die Offspaces dazu, da gehören Studio-Visits dazu, da gehören die Ateliers dazu, die gehören Künstlerinnen und Künstler dazu. Das alles muss in einer großen, starken Woche und idealerweise im September stattfinden. Warum im September? Das ist der Auftakt der Herbstsaison. Wien war da eigentlich immer an der ersten Stelle, also war vorweg. Und das wollen wir wieder zurückgewinnen. Und jetzt in dem September versuchen wir es das erste Mal.
Aber
jetzt
haben Sie mir gerade auch gesagt, das ist parallel dazu die Berlin Art Week. Ist das dann?
Ja, das war dann auch so, super optimal.
Ich wollte gerade sagen, kann man das dann, weil die wird ja wohl auch immer im September
das war jetzt nicht,
sein,
da, ja,
oder?
Ja.
Also
nein, aber
kann
das,
man das dann den Termin noch besser adaptieren?
Also haben Sie absolut recht. Ist natürlich nicht gut. Ist verkehrt, war jetzt nicht durch die Astoria Art Show verursacht, also nicht durch uns und die Wiener Galerien, sondern das war aus zufälligen Gründen schon bevor wir uns entschieden haben, jetzt eben in dieser Woche, wo Curated By ist und in der Woche, wo Parallel ist, war das schon von den anderen Kolleginnen festgesetzt.
Okay, aber das heißt, man sollte in Zukunft überlegen,
wollen,
dass es nicht gleichzeitig
in Zukunft, wollen und werden
Berliner
wir das Atomik entfernen.
Ist.
Wobei man eines sagen muss, durchaus selbstbewusst, ich habe ja, wie gesagt, einen Raum in Berlin. Also ich bin in den letzten Wochen von sehr, sehr vielen Kolleginnen, aber auch von Sammlerinnen, von Kuratorinnen, von Journalistinnen angesprochen worden, die gesagt haben, hey, bei euch in Wien passiert ja echt was. Ich glaube, ich fahre dieses Jahr nach Wien in der Woche und bleibe nicht in Berlin. Also verstecken, glaube ich, sollten wir uns in Zukunft nicht. Aber trotzdem, fürs internationale Publikum ist es besser, das zu entzerren.
Ja, vor allem hat man mehr davon, wenn dann eben auch die Galerien, die in beiden Städten
absolut
Standorte haben, sich sozusagen auch stressmäßig aufhängen und die Kunden muss man dann sozusagen
sich
entscheiden.
Da sind wir die Einzige, da ist Krone die
Stimmt,
Einzige
ja
im Moment. Aber
nein, aber ich meine, wenn man in beiden irgendwie bei beiden, wie sagt man, Shows eine Rolle spielt. Ja, man kann ja auch als Galerie nicht in Wien stationiert sein und trotzdem hier zeigen.
Ja, also bei der Berlin Artweek können ja keine ausländischen Galerien teilnehmen. Das ist ja eine reine lokale Sache. Für uns hier in Wien ist es wichtiger, dass Berliner Galerien in der Woche eben auch nach Wien kommen können und dann eben an der Astoria Art Show teilnehmen können. Ja. Das ist der entscheidende Punkt.
Jetzt muss ich aber trotzdem einmal noch kurz nach hinten schauen, weil ich glaube, das, was schon all diese Probleme und Katastrophen oder Zusammenbrüche dieser eigentlich ganz guten aufgebauten Kunstmesse Szene in Wien vereint ist, dass es immer ein bisschen darum geht, das haben Sie zumindest auch schon woanders gesagt, dass man so abhängig war von einem Außen, also von der Reed-Messe, die mitmacht, von einem russischen Investor, im Fall von der Vienna Contemporary, soweit ich das in Erinnerung habe. Jetzt ist sozusagen der Unterschied, dass dieser Verein, diese Galeristen selber, die Galerien selber sich zusammenschließen. Jetzt sagt man aber, dass Galerien oft auch konkurrenzgetrieben sind und sich schwer tun zu kooperieren. Was macht Sie so sicher, dass das diesmal mehr Bestand hat und man nicht auch wieder in ein Chaos mündet?
Also ich weise natürlich entschieden zurück, dass die Wiener Galerien in den letzten Jahren Chaos angerichtet haben. Ja. Aber ja, Sie haben sicherlich recht. Es ist sicherlich so, dass es natürlich ein Konkurrenzgefühl und ein Konkurrenzverhalten gibt unter den Galerien. Ist ja auch normal und ist auch natürlich. Ich glaube aber, wir sind im Kunstmarkt nicht nur in Österreich, sondern international an einer Stelle angelangt, wo wir feststellen müssen, dass es in der Zukunft nicht durch ein Gegeneinander, sondern nur durch ein Miteinander gehen wird. Es wird nur durch Solidarität gehen. Der Kunstmarkt ist unglaublich unter Druck. Überall, auf der ganzen Welt. Dem Kunstmarkt geht's nicht besonders gut. Und solche Situationen kann man entweder jetzt mit der Erhöhung des Neids, des gegenseitigen sich nichts gönnen und dem anderen etwas wegnehmen wollen, begegnen. Ich glaube, es ist der falsche Weg. Ich glaube, der einzige Weg, der in solchen Situationen funktioniert, ist das Zusammenhalten. Und dafür ist eben auch diese Astoria Art Show ein ganz besonders starkes und wichtiges Zeichen. Und ich kann nur Ihnen nur eines sagen, alles, was da über die Wiener Galerienszene immer wieder erzählt wird, dass die gegeneinander arbeiten, dass es da Verwerfungen gibt und so weiter. Ich bin der Vorsitzende dieses Vereins. Ich kann Ihnen wirklich versichern, ich habe das in den letzten 3, 4, 5 Monaten überhaupt nicht erlebt. Ich habe das genaue Gegenteil erlebt. Natürlich ist es so, dass eine junge Galerie andere Ansprüche und andere Interessen an einer Messe hat als eine ältere. Eine experimentelle sieht die Funktion einer Kunstmesse anders als eine etablierte. Natürlich gibt es da andere unterschiedliche Herangehensweisen. Aber was wir gemerkt haben und gelernt haben, ist, dass diese Galerien alle, egal wo sie herkommen, groß, klein, jung, alt, etabliert, avantgardistisch, dass die sich alle zuhören, dass sie aufeinander zugehen, eingehen und dass sie wirklich alle versuchen, etwas Gemeinsames zu schaffen. Dieser Spirit, den hoffe ich, dass wir den, egal wie aus Gründen der Spontaneität unfertig das in der Astoria Garage jetzt dann alles am 10. September ist, dass dieser Spirit durch diese Astoria Garage weht, um es mal ein bisschen pathetisch zu sagen.
Jetzt habe ich gleich mehrere Fragen. Die erste ist vielleicht jetzt da direkt anschließend, wenn Sie jetzt ein bisschen die Wiener Galeristen-Szene beschrieben haben. Was ist denn der größte Unterschied zwischen der Berliner Galerieszene und der Wiener Galerieszene?
Also das ist jetzt ein weites Feld. Wissen Sie, da gibt es manchmal gar nicht so große Unterschiede. Mhm. Also da gibt es durchaus Parallelen und Ähnlichkeiten. Ich meine, die ganz entscheidend, glaube ich, ist, dass es eben diesen Zusammenschluss hier jetzt gibt. Und die 35 Galerien, die sich zusammenfinden und gemeinsam eine Messe machen. Ja. Und das ist gar nicht jetzt, sagen wir mal, auch im internationalen Vergleich gar nicht so unüblich. Sehr, sehr viele, nicht alle, aber sehr, sehr viele, sehr wichtige, große internationale Kunstmessen sind genauso entstanden. Mhm. Die ARCO in Madrid, eine der besten Kunstmessen Europas. Die Art Cologne, die zwar im Moment ein bisschen einen Husten hat, aber vielleicht sich auch wieder fangen wird. Ebenfalls erfunden und gegründet von Galeristinnen und Galeristen. Die Armory Show in New York, eine der ältesten Kunstmessen der Welt, gegründet von Galeristinnen und Galeristen in New York. Also das ist eigentlich ein Modell, das in der Vergangenheit durchaus üblich war. Weil auch damals eben die Galerienszene gesagt hat, hey, wir müssen zusammenstehen und einfach uns eben gegenseitig stärken, weil wir nur aus diesem gegenseitigen Unterstützung und Hilfe auch das Publikum, die Sammlerinnen und Sammler, die Kuratorinnen und Kuratoren, die Museen für uns gewinnen werden. Und deswegen schauen wir lieber jetzt auch auf diese Modelle der Vergangenheit, die ja sehr große Erfolgsmodelle waren und recyceln das so ein bisschen.
Okay. Und eine andere Frage, die mir gekommen ist, wenn ich Ihnen zuhöre, ist, warum geht es eigentlich dem Kunstmarkt derzeit nicht so gut? Also warum ist er unter Druck?
Da gibt es 100.000.
Seit Pandemie und Wirtschaftskrise.
Nein, die Pandemie war gar nicht ein Problem jetzt im wirtschaftlichen Sinn. Also die Pandemie hat den Galerien nicht so geschadet, wie man das meint. War sogar an manchen Stellen hilfreich, weil die Menschen
nichts ausgeben konnten.
Sie sagen es komplett richtig. Und vor allem auch Zeit hatten, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Da war die Kunst auch so ein anderes Ding. Nein, die Probleme sind natürlich einerseits ganz klar der Überfall Russlands auf die Ukraine, die daraus entstandenen Folgen, Inflation, dann natürlich jetzt der Iran-Krieg, selber Effekt, immenser wirtschaftlicher Druck, große Ängste. Also das sind so die globalen und internationalen Begleiterscheinungen, die natürlich dem Kunstmarkt zusetzen. Es ist ja so, Kunst, wenn man es jetzt sehr, sagen wir, salopp formulieren möchte, Kunst ist nice to have, aber nichts, was man existenziell fürs Leben braucht. Und wo sparen die Menschen immer am ersten bei etwas, was nice to have ist? Ne? Mhm. Und darunter leidet der Kunstmarkt. Es gibt aber durchaus auch andere Gründe und andere Faktoren, die den Kunstmarkt unter Druck setzen. Manche sind selbstgemacht, also beispielsweise die große Hinwendung zu einer Art spekulativen Umgang mit Kunst, der ja auch von der Kunstszene selbst teilweise an manchen Stellen auch befördert wurde. Das war nicht immer und ist nicht immer gesund gewesen. Auf der anderen Seite natürlich auch dieser große Hype, der rund um die Kunst gemacht wurde. Wir wissen, dass jeder Hype sich auch irgendwann abnutzt, dass auch ein Hype manchmal dazu führt zu Arroganz im eigenen Bereich und auch eine solche Arroganz wirkt dann irgendwann unsympathisch. Also es gibt da sicherlich viele auch hausgemachte Fehler, aber es gibt auch gesellschaftliche und auch mediale und kulturelle Phänomene. Wir haben einfach das Problem, dass die junge Sammlerschaft nicht mehr so vorhanden ist, wie sie früher mal vorhanden ist.
Weil ich wollte auch gerade sagen, wenn ich kurz unterbrechen darf, wenn man jetzt zum Beispiel ansieht, ich glaube seit Jahren heißt es immer, die Sparquote in Österreich ist so hoch wie schon lange nicht, weil die Menschen aufgrund der Sorge und Angst zurücklegen das Geld, aber sie kommen offenbar weniger darauf zu investieren in Kunst.
Ja, aber das ist ein Phänomen, wie gesagt, das sind kulturelle Phänomene, das sind gesellschaftliche Phänomene. Das hat auch sehr viel mit der Digitalisierung zu tun. Es ist eben so, dass der Distinktionsgewinn bei der jüngeren Generation heute nicht in bleibenden Werten ist, sondern der Distinktionsgewinn ist eben im Moment, in der Momentaufnahme. Es geht darum, einen tollen, großartigen, guten Moment zu kreieren. Dafür wird übrigens auch viel Geld ausgegeben. Aber alle Bereiche, wo es um eher teure Produkte, also Distinktionsgewinn durch Luxus im weitesten Sinn gesagt, geht, die leiden alle. Das ist die Modeszene, das ist die Designszene, das ist eben auch die Kunstszene. Das ist ein kulturelles Phänomen, mit dem wir es zu tun haben, das sich dann in eben ökonomischen Phänomenen auswirkt. Und da hat der Kunstmarkt und da haben auch die Galerien gar nichts sozusagen da falsch gemacht, sondern sie sind damit konfrontiert. Und das, was wir tun müssen, ist, dass wir darauf Antworten finden müssen. Und ich hoffe, dass diese Astoria Art Show auch ein bisschen eine Antwort darauf ist, Weil wir ja ein anderes Format versuchen. Wir probieren ja etwas aus, was nicht eine übliche Kunstmesse ist, ja. Was nicht diesem üblichen Kunstmarkt und dieser üblichen Verkaufsmasche entspricht. Sondern es ist etwas, was wir, wo wir ja, es ist ja, wenn Sie da in die Astroia-Garage kommen werden, da erwartet Sie nicht so eine ganz normale Kunstmesse, sondern es ist eine Mischung aus Ausstellung und Messe. Es gibt keine Stände, sondern das Architekturbüro Kühn-Malvezzi, die unter anderem sogar die Documenta 11 schon mal gestaltet haben und für viele große Ausstellungen verantwortlich gezeichnet haben. Die haben eine Ausstellungsarchitektur für uns, für die Astoria-Garage, für die Astoria-Show entwickelt, wo die Kunstwerke zueinander in Bezug gesetzt werden, wo sie nach rein ästhetischen Gesichtspunkten platziert werden und nicht nach hier ein Stand, da ein Stand, noch ein Stand. Das heißt, es wird versucht, einen Gesamteindruck zu schaffen, der aber gleichzeitig genug Luft und Raum bildet, dass man auch die einzelnen Kunstwerke dann wiederum erleben kann, dass ein fokussierter Blick auf sie gerichtet wird. Also es geht hier jetzt, das ist ein bisschen schon so ein Versuch eben auf diese kulturellen Veränderungen, diese Wahrnehmungsveränderungen, von denen ich vorher gesprochen habe, auch eine Antwort zu finden mit einem Kunstmesseformat.
Was müsste passieren, wenn Sie sagen, am Ende, das hat nicht funktioniert? Also was wäre ein Scheitern von so einem? Weil alles, was Sie mir erzählen, Location, Galeristen, die sich zusammentun, ein Kuratierungskonzept, das spannend klingt. Ich meine, was kann eigentlich schiefgehen?
Es kann alles schiefgehen. Also ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Also ich meine, wie gesagt, es ist ein Versuch. Und bei einem Versuch ist nie garantiert, ob er auch klappt. Das Einzige, was ich weiß, ist, wirklich scheitern würden wir, wenn wir nichts versuchen würden. Wirklich scheitern würden wir, wenn wir keinen Mut aufbringen würden, solche Dinge anzupacken. Was dann draus wird, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das müssen Sie, Ihre Kolleginnen und Kollegen, die ganz strengen Damen und Herren aus den Feuilleton-Redaktionen, aber auch natürlich die manchmal auch sehr kritischen Betrachterinnen aus der Sammlerinnen-Szene und alle, die in irgendeiner Weise dort unser Publikum sind, die müssen das beurteilen. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben es versucht, wir machen es. Und wir laden alle ein, es sich anzuschauen und dann entweder den Daumen zu heben oder zu senken. Und dann schauen wir, wie es 27 weitergeht.
Okay. Zum Schluss möchte ich noch zwei, drei sanft politische Fragen stellen, nachdem Sie ja auch...
Was wollen Sie mir?
Sanft politische Fragen.
Gibt es heutzutage also, sanfte ja, politische
also ich
Fragen?
Ich meine vor allem sanft, weil ich sanft rübergleite, weil Sie ja eben auch schon lange in Berlin leben und man immer gesagt hat, Berlin ist zwar ist arm, aber sexy. Jetzt gibt es seit einiger Zeit die Rede, dass Berlin zwar nicht mehr ganz so arm ist, aber auch nicht mehr sexy. Wie sehen Sie das?
Ja, das stimmt. Der Spruch ist ja von Klaus Wowereit, ja. Arm, aber sexy.
Circa 20 Jahre alt ungefähr, ja. War so Nullerjahre.
Jetzt ist es nur noch aber. aber das weiß ja mittlerweile jeder.
Also immer noch, aber sexy stimmt schon noch?
Nein, nur aber.
Also nur mehr aber, okay. So.
Arm, aber sexy, das Einzige, was übrig geblieben ist, aber. Okay. Ja. Nein, ich meine, Berlin war natürlich ein Riesenversprechen in den 90er Jahren und in den Nullerjahren. Es war eine fantastische Stadt, das war phänomenal. Ich habe das ja erlebt alles. Und einlösendes Versprechen war es leider nicht so gut oder ist es nicht so gut. Ich war das erste Mal längere Zeit in Berlin. Ich bin ja von 1985 nach Hamburg gegangen und bin dann das erste Mal anderthalb Jahre im Jahre 1991, 92 in Berlin gewesen, weil ich dort eine Fernsehserie gedreht habe. Nach dem Vorbild von MTV Real World haben wir die deutsche Adaption davon gemacht, das wahre Leben. Das war eine Zeit, die ist unvergleichbar. So etwas habe ich nie irgendwann irgendwo an irgendeinem Platz erlebt. Diese absolute Freiheit, dieses alles ist möglich, diese positive Stimmung, wo sich die Leute wirklich in den Armen gelegen sind vor Glückseligkeit und dabei aber einfach permanent irgendwas Neues gemacht und geschaffen haben, das hat's, glaube ich, selten irgendwo gegeben und dass das dann auch ausgerechnet auch noch in Deutschland passiert. Also dann das zweite Mal richtig hingezogen bin ich dann im Jahr 2000 und seitdem haben wir unsere Galerie eben auch da, davor war sie eben Hamburg.
Okay, jetzt ist es so, dass am vergangenen Wochenende die Wahl in Sachsen-Anhalt geschlagen wurde und wenig überraschend die AfD ein Rekordergebnis erzielt hat. Eine Partei, die der Verfassungsschutz zumindest für das Bundesland Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem einstuft, weil sie eben, wie ich weiß, politisch interessiert sind und in Deutschland leben. Wie haben Sie denn diesen Wahlausgang am Sonntag aufgenommen?
Naja, ich bin ja nicht nur politisch interessiert, neben meiner Galeristentätigkeit bin ich auch Politikberater. Das mache ich seit 2008. Also ich habe eine Doppeljob, Doppelfunktion. Und ja, Sie sagen es, es ist natürlich nach meinem Gefühl sogar noch schlimmer gekommen, als wir eigentlich dachten. Erstens einmal war die AfD in den Umfragen meistens nur bei 41%. Sie ist am Ende bei fast 44% gelandet. Was aber noch viel meiner Meinung nach dazukommt, ist ja, dass das BSW, das ja zwar sich an manchen Stellen als linke Partei geriert, de facto aber natürlich auch sehr rechte Positionen einnimmt und auch teilweise faschistoide Positionen hat, dass die 5,3% bekommen haben. Das heißt, zusammengenommen haben diese beiden sehr radikalen, man kann auch durchaus sagen, antiliberaldemokratische Parteien haben ja eine absolute Mehrheit gegen die Kräfte in Sachsen-Anhalt, die sich der liberalen Demokratie verpflichtet fühlen, sind zusammengenommen schwächer, haben zusammengenommen weniger Prozent und übrigens auch weniger Sitze im Sachsen-Anhalt-Parlament als die AfD und das BSW zusammen. Und das ist etwas, was es eben, das muss man ganz einfach sagen, in Deutschland natürlich seit 1945 noch nicht gegeben hat. Aber es ist auch etwas, was es in Deutschland in den 1930er Jahren nicht gegeben hat. Das hat ein Ausmaß, das wirklich historisch katastrophal ist. Und es ist ja so, was mich vor allem bei der ganzen Sache besorgt, es hat ja immer geheißen, ja, also dass die Entwicklung und die Tendenzen hinsichtlich der AfD sind bedenklich, aber sie sind noch nicht ganz so haben noch nicht ganz das Ausmaß genommen, weil der AfD eine charismatische Figur fehlt. Die AfD niemanden hat und niemanden hatte, der in irgendeiner Weise wirklich als charismatischer Politiker, als interessante Führungsfigur eben auftreten konnte und vorhanden war. Das hat sich geändert in Sachsen-Anhalt. Mit Ulrich Siegmund ist das anders. Es gibt das erste Mal eben auch einen charismatischen Politiker jetzt. Und nicht umsonst wird jetzt schon überall geschrieben, dass er der Kanzlerkandidat der AfD sein wird. Also diese Komponente dieser Korrosion der liberaldemokratischen Parteien auf der einen Seite, der Aufstieg der liberalen, der antiliberaldemokratischen Parteien mit der AfD vor allem, aber dem WSW so als Beiwagen. Und jetzt auch noch eine starke Persönlichkeit, die das alles medial unglaublich gut transportieren kann. Also das, was da am Sonntag passiert ist, ist eine Dimension, die uns noch sehr beschäftigen wird.
Und nicht umsonst hat man seit Sonntag sehr viel gelesen. Sachsen-Anhalt war erst der Anfang.
Ja, gut. Sachsen-Anhalt hat 1,8 Millionen Wahlberechtigte.
2% der Bevölkerung leben in Deutschland. Also 2% der deutschen Bevölkerung sind in Sachsen-Anhalt.
Ja. Aber wissen Sie, das Ding ist, dass man muss in der Situation dann auch immer sagen, das ist ja immer die Frage, ja, woran liegt es und woher kommt das? Mhm. Wir können jetzt natürlich wieder alle 100.000 Mal auf die AfD und auf BSW und so weiter und was die alles Schreckliches machen und wie schlimm die sind, was sie eindeutig sind, wieder hinweisen. Aber das, was wir eigentlich machen müssen, ist, wir müssen auf uns schauen. Wir müssen schauen, wo wir unsere Fehler machen. Hannah Arendt hat nicht umsonst gesagt, nach 45, das Problem waren nicht unsere Feinde. Das Problem waren wir und unsere Freunde. Und wir sind in einer durchaus ähnlichen Situation. Wir, die Parteien, die Denker, die Medien, die sich der liberalen Demokratie verpflichtet fühlen, haben offenkundig kein Angebot mehr, das die Menschen ausreichend begeistert und auf unsere Seite zieht. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin vor einiger Zeit mit Timothy Snyder, das ist ein amerikanischer Autor, Politikwissenschaftler, den ich wahnsinnig schätze, bin ich zufällig zusammengesessen. Und der sagte da in dem Gespräch, es war ein privates Gespräch, sagte, er ist überzeugt davon, dass die liberale Demokratie nicht mehr zu retten ist, sondern die liberale Demokratie kann man nur noch neu erfinden. Und wenn das stimmt, und ich fürchte, er hat recht, dann heißt das zunächst mal, dass wir vor allem alle Parteien, die sich der liberalen Demokratie verpflichtet fühlen, neu erfinden müssen. Wir müssen alle Strukturen, die unsere Demokratien, unsere liberalen Demokratien zusammenhalten, neu erfinden. Wir müssen die Institutionen neu erfinden. Wir müssen an all das rangehen. Aber wir tun es nicht, weil wir getrieben sind. Und ich habe das als Politikberater wirklich 20 Jahre fast jetzt erlebt, wie getrieben die Politikerinnen und Politiker sind und wie wenig diese Apparate, diese Strukturen und auch die Menschen, die sie ausfüllen, in der Lage sind in der Zwischenzeit, die Kraft aufzubringen, um eine solche Neuerfindung, die Not tut, die wir brauchen, wenn wir nicht komplett gegen die Wand fahren wollen, hinzukriegen. Das kann man den Politikerinnen und Politikern nicht vorwerfen. Das muss ich immer wieder dazu sagen. Diese Vorwürfe sind ein absoluter Wahnsinn, die teilweise gemacht werden. Und da spielen übrigens auch die Medien natürlich eine große Rolle, aber das ist jetzt alles ein weites Feld. Mhm. Wenn es nicht gelingt, und das ist nur der Abschlusssatz dazu, wenn es nicht gelingt, dass wir diese Neuerfindung der liberalen Demokratie hinbekommen, dann wird es eine Stunde Null geben müssen. Wir sollten alle versuchen, was dagegen zu machen, in jeder Hinsicht. Wir sollten bis dahin alles hochhalten, mit so viel Optimismus wie möglich, die Errungenschaften dieser liberalen Demokratien zu zeigen. Und vielleicht ist ja diese kleine Astoria Acho mit ihrer unglaublichen Power, Transparenz, Spontaneität, mit all ihrem Irrsinn und Wahnsinn und ihrer Hoffnung auch ein Beitrag dazu.
Okay, sehr gut. Aber ich will nur einen Satz dazu sagen, dass diese Institutionen und die Politik verändern und quasi in Wahrheit neu beginnen und so weiter, das trifft ja gerade so viele Dinge und das betrifft ja auch, weil uns die KI überrollt, so viele Vorgänge, die wir gerade, wir versuchen sozusagen immer noch so zu tun wie immer, aber werden überrollt von neuen Technologien und von einer sich veränderten Welt und diesen Umbau bräuchte es wahrscheinlich auf vielen Ebenen.
Wir werden vor allem überrollt von uns selbst, weil wir all das ja selbst machen und all das selbst betreiben. Und das, glaube ich, ist der Punkt, das ist auch das, was ich vorher gemeint habe, dass diese Institutionen, diese Apparate, diese Strukturen, dass die eben eigentlich die Kraft aufbringen müssten, sich selbst zu erneuern. Und da drinnen gesteckt habend, über Jahre und auch immer noch drinnen stecken, so wie ich es tue, es ist manchmal eben nicht unbedingt Optimismus erheischend. Aber wie gesagt, ich glaube, aufgeben ist auch keine Option, deswegen weitermachen und hoffen und auch etwas tun. Und ich kann nur sagen, wissen Sie, es ist ja, ich weiß, Sie wollen das jetzt wahrscheinlich nicht, weil Sie wollen jetzt auf die politische Ebene, aber ich will auf die Kunst, ja. Mhm. Und die Kunst spielt auch eine Rolle in dieser ganzen, in dieser Gemengelage. Und dass das jetzt hier zum Beispiel da wirklich, ich habe keine Ahnung, ob es gelingt. Vielleicht wird das ja auch gar nicht so fliegen, wie wir uns das erhoffen in der Astoria Garage. Aber man muss es machen. Und ich hoffe natürlich, dass ganz viele eben auch immer genau dieses Denken haben. Hey, nicht nur einfach drüber reden, nicht nur einfach sich permanent irgendwie selber zerfleischen, sondern machen.
Eine Frage ist mir jetzt noch eingefallen, die ich vorher stellen wollte, waren eigentlich die Fördergeber, also Bund und Stadt Wien, schwer davon zu überzeugen, hier mitzugehen?
Ja.
Und mit welchem Argument habt ihr sie dann überzeugt?
Weil das Projekt einfach unschlagbar überzeugend ist. Nein, es ist so, natürlich ist es so, es ist wahnsinnig viel Porzellan zerschlagen worden in den letzten Jahren. Ja. Und ich kann alle Förderinstitutionen und verstehen, dass sie nicht mehr fördern wollten oder nicht mehr gefördert haben oder gar nie gefördert Förderungen überhaupt in die Hand genommen haben. Man muss ja dem Bund zugutehalten, dass sie das immer trotz allem weitergemacht haben und auch versucht haben, das trotz der Unwägbarkeiten so zu steuern, dass dabei wirklich die Kunst auch vor allem zur Geltung kommt. Mhm. Schwieriger war in dem Zusammenhang die Stadt Wien. Aber es ist so eben gewesen, dass einfach, glaube ich, dieser Impuls, dass sich da eben die Galerien selbst organisieren, dass sie das selbst in die Hand nehmen, das war, glaube ich, ein wesentliches und überzeugendes Argument. Und schauen Sie, wir arbeiten ja alle, also diese Galeristen, die im Vorstand sind, wir kriegen alle kein Geld. Das ist alles ehrenamtlich, was wir machen. Wir haben jetzt wirklich 4-5 Monate lang an dem Projekt gearbeitet und dabei auch unsere Galerientätigkeit natürlich massiv zurückstellen müssen, unsere eigene, und haben eben an diesem Projekt gearbeitet, dass das mehr so eine Gesamtsicht des Kunststandards im Blick hat. Und es haben uns auch ganz viele andere Personen, Institutionen, Firmen, Unternehmen auch unterstützt, dass sie das gehört haben. Und ich glaube, dieser Effekt, dass da was Gemeinsames entsteht, der hat auch die Stadt Wien überzeugt. Und ich glaube auch, dass die Stadt Wien eben auch mittlerweile weiß, dass dieser positive Trend, den die Kunstszene in Wien grundsätzlich hat, was ich vorher geschildert habe, von Museen über Akademien, aber auch über einen Zuzug von jungen Galerien, Zuzug von ausländischen Galerien, dass diese Dynamik eben auch einen Kunstmarktstandplatz braucht. Und der kann und ist in der Regel eben immer nur eine Messe. Man darf ja immer auch nicht vergessen, so eine Kunstmesse ist die einzige Chance für Künstlerinnen und Künstler im eigenen Land, zusätzlich zu dem, was ohnehin da ist, noch eine Einnahmequelle zu generieren. Also das, was vorhanden ist, die Galerien und die Projekträume und Fördergelder und so weiter, das ist ohnehin da. Aber so eine Kunstmesse ist auch für die Künstlerinnen-Szene eben die einzige Möglichkeit, um eine zusätzliche Plattform zu haben, bei der sie verkaufen können. Daher ist das auch für die Künstlerinnenschaft so wichtig. Und deswegen waren wir natürlich auch sehr dankbar und sehr froh, dass sich 100 Künstlerinnen und Künstler aus Österreich ja hinter das Projekt gestellt haben und eine Solidaritätserklärung abgegeben haben, die übrigens auch, glaube ich, mit ein Grund war, der die Stadt Wien überzeugt hat.
Gibt es eigentlich so, wenn man jetzt bei so vielen ausstellenden Künstlern und so vielen Galerien, die beteiligt sind, wenn man jetzt fragt, was sind die Highlights, kann man das als einer der Mitinitiatoren überhaupt sagen oder was man sehen kann? Oder würde das zu viele andere vergraulen, wenn man jetzt nur ein paar Dinge rauspickt?
Also was ich sagen kann, ist, dass es wirklich alle Galerien, dass wirklich alle Galerien versuchten haben und versuchen, ein Highlight aus ihrem Programm zu zeigen. Das war auch das, was wir vorgegeben haben. Das ist ja, jede Galerie zeigt ja nur eine Position. Und wir haben allen Galerien gesagt, Leute, das ist jetzt auch so eine Leistungsschau. Wir wollen einfach auch zeigen, was wir alle können. Und ich kann eins sagen, es ist unfassbar, wie sich die Kolleginnen und Kollegen Mühe gegeben haben, da halt auch wirklich besondere Werke, besondere Künstlerinnen, besondere Positionen eben auszuwählen. Das ist dann eben auch mit den Highlights immer so eine, also das ist, jeder zeigt sein eigenes Highlight. Das ist schon mal für sich genommen ein Highlight. Und dann eben muss man ja immer sehen, dass so eine Messe auch verschiedene Bereiche abdeckt. Ja? Also junge Kunst, etablierte Kunst. Also wir haben ganz große Namen auf der einen Seite. Wir haben aber auch wirklich unglaublich faszinierende, tolle junge Positionen, junge aufstrebende Künstlerinnen, die absolute Entdeckungen sind. Und entscheidend ist bei so einer Messe, dass es in allen Bereichen Highlights gibt. Das ist oft bei internationalen Kunstmessen nicht der Fall. Durch die Art und Weise, wie wir sie jetzt zusammengestellt haben, erhoffen wir uns, dass wir da ein bisschen einen Gamechanger machen und dass uns das jetzt gelingt. Dass dadurch auch ein Dialog eben, ein offener und direkter Dialog zwischen den Highlights junger Kunst und den Highlights, wenn Sie so wollen, bedeutender, wichtiger, weltbekannter, prägender Positionen ist. Aber auf der anderen Seite auch der derzeit aktuellen, wichtigen, auch schon bekannten Impulsgeber und Impulsgeberinnen. Also es geht uns darum, auch die Vielfalt abzubilden und diese Vielfalt auch, die unterschiedlichen Positionen in der Vielfalt auch zueinander in Bezug zu bringen und auch einen Dialog zu ermöglichen. Wir haben ja bei der Zusammenstellung der Präsentation darauf geachtet, dass die Werke in irgendeiner Weise auch eben nach ästhetischen, aber auch nach inhaltlichen Gesichtspunkten gegenüberstehen und sich gegenseitig befruchten und miteinander was anstellen beim Betrachter. Also dieser Dialog, dieses dialogische Prinzip, das in der Präsentation ist, ist ja auch etwas, was bei einer Kunstmesse normalerweise nicht stattfindet. Also dass du auf drei Stockwerken Galeristinnen und Galeristen nicht nur ihre Sachen zeigen, sondern sie sich auch dabei austauschen. Was zeige ich? Was zeigst du? Wie stelle ich das eine dem anderen gegenüber? Das ist schon auch ein sehr neuer und anderer Aspekt. Wie gesagt, ich habe keinen blassen Dunst, ob es funktioniert. Es wird gerade aufgebaut. Ich könnte es Ihnen dann sagen, wenn ich dann durchgehe und es sehe.
Gut, letzte Frage. Wir haben vor mittlerweile 8 Jahren, glaube ich, gemeinsam mit Ihrem Vater Gustav Peichl an einer Presse am Sonntag gearbeitet. Er war nämlich damals Ehrenchefredakteur. Für alle, die jünger sind und es nicht mehr wissen, aber er hat als Hieronymus mit seinen Karikaturen die österreichische Medienlandschaft und Innenpolitik über viele Jahrzehnte geprägt und nämlich auch eine wichtige Rolle für die Presse gespielt. Sie haben uns damals auch sehr unterstützt und die Ausgabe sehr geprägt. Wenn Sie sich zurückerinnern, was ist das Erste, an was Sie sich damals da zurückerinnern? Wie war diese Arbeit oder was denken Sie, wenn Sie die Presse hören? Das waren die Erinnerungen.
Das sind ja jetzt dutzende Fragen in einem. Also bei der Arbeit damals an dieser Sonntagsausgabe, da gibt es ganz viele Erinnerungen, wo ich meinen Vater begleiten durfte. Ich meine, er hat das ja gemacht, ich habe ja nur ein bisschen zugeschaut. Eine Sache war zum Beispiel das Interview, das er gemacht hat mit Sebastian Kurz für diese Ausgabe. Das fand im Bundeskanzleramt statt. Prägender Eindruck dabei, vor allem die Einrichtung des Raums in dem des Büros von Sebastian Kurz. Ich habe ja viele Politikerbüros gesehen, aber ich habe selten einen Raum gesehen, wo ein Politiker mit der Inneneinrichtung seine Macht so inszeniert, wie er das dort getan hat. Anderer bleibender Eindruck: das Gespräch, das mein Vater mit Michael Ludwig gemacht hat. Der war gerade dann damals Bürgermeister. Michael Ludwig hat meinen Vater zu Hause bei sich besucht und die haben 2 Stunden miteinander geredet, haben sich wahnsinnig gut verstanden. Und nun war mein Vater ja nicht unbedingt in den letzten Jahren seines Lebens Sozialdemokrat, aber da war ein solches Verständnis zwischen den beiden, dass ich mir nur gedacht habe, wow, sowohl mein Vater ist lernfähig, als auch die Sozialdemokraten sind in der Lage, solche Menschen wie meinen Vater zu erreichen. Also das war eine sehr wirklich tolle Erfahrung, ein tolles Gespräch. Ja, und ansonsten ganz toll auch, wie ihr das gemacht habt von der Presse. Also deswegen auf die Frage, was denke ich an Presse? Wissen Sie, ich meine, ich kenne die Presse noch aus Zeiten von Otto Schulmeister. Das wird Ihnen wahrscheinlich nichts mehr sagen, aber mir schon.
Aus Erzählungen.
Ja, ich habe es erlebt. Ich habe ja in Österreich als Journalist begonnen. Ich war ja hier Chefredakteur des Wiener. Davor war ich seit meinem 17. Lebensjahr beim ORF und habe dort für eine Sendung namens Ohne Molker gearbeitet, war dann kurz in den 80er Jahren Korrespondent in Polen, als die Solidarność gegründet wurde und ähnliche Sachen. Also ich habe auch in der damaligen Zeit dann 2-3 Mal Beiträge für die Presse geschrieben, unter Otto Schulmeister. Also es war sozusagen die Presse, die ich aus meiner früheren Zeit im Kopf hatte. Da habt ihr dann in der Phase, wo wir die Sonntagspresse zusammen gemacht haben, durchaus sehr positiv aufgeräumt mit meiner Sicht.
Du, es freut uns zu hören. Ich finde, wenn ich mich zurückerinnere an diese Ausgabe, es ist natürlich ein trauriger, also schön zum 90. von Gustav Peichl, aber traurig, weil er ja dann, glaube ich, 1,5 Jahre später gestorben ist. Aber damit ist es irgendwie ein besonders schönes auch Vermächtnis geworden mit den Ideen, die er da hat und sich eingebracht hat.
Ja.
Ich würde urgern noch weiterreden über Medien und über Politik und über ja auch den Zustand der Medien und so weiter. Aber ich glaube, wir beenden das jetzt hier, weil wir uns auf die Astoria Anschau konzentrieren. Ich danke fürs Kommen und wünsche alles Gute, dass das, ja, gut aufgeht.
Ja, vielen Dank.
Das war Was wichtig ist mit meinem heutigen Gast Markus Peichl. Mehr zu unserem heutigen Thema und weiterführende Artikel zum Beispiel von meiner Kollegin, der Feuilleton-Chefin Almut Spiegler, finden Sie wie gewohnt in den Shownotes. Und Sie wissen, was jetzt kommt, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Erzählen Sie anderen davon oder abonnieren Sie den Podcast Was wichtig ist gleich auf der Plattform Ihrer Wahl. Und es freut mich auch immer, wenn Sie sich bei mir melden. Schreiben Sie mir zum Beispiel, was Sie von diesem Podcast halten oder ob Sie selbst an diesem Wochenende zur Astoria Art Show kommen werden. Entweder an podcast@diepresse.com oder auf Apple Podcasts, Spotify oder YouTube. Machen Sie es gut und bis bald.